Wie schön wäre es, Aufgaben vertrauensvoll in die Hände von Mitarbeitern abzugeben, um wieder mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Wir schauen uns den dritten der drei Parameter an, an dem du arbeiten darfst, um genau das zu erreichen.
90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Zlatko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind.
Ahu, ihr lieben Ironminds da draußen in der Unternehmerwildnis. Nachdem wir uns ja in dem zweiten Teil dieses Dreiteilers angeschaut haben, welche genauen Strukturen und Prozesse dir beim Delegieren helfen, können wir uns nun genau mal anschauen, was den größten Impact haben wird auf das Thema Kontrolle, nämlich dich. In diesem Sinne, hi Tim.
Meinst du mich? Geht's ja, um mich? Bin du, ich derjenige?
Du bist derjenige, der...
Schuld hat.
Mir die Möglichkeit gibt, die Kontrolle abzugeben.
Okay, ja, dann lass uns doch gleich mal mit einem schönen Recap starten. Das Thema ist ein wichtiges, deswegen haben wir auch einen Dreiteiler daraus gemacht.
Ja.
Was hatten wir uns denn in den ersten beiden Folgen angeschaut, bevor es jetzt gleich zur Sache geht?
Wir haben es ja im ersten erstmal angeschaut, was dürfen wir tun, damit als Unternehmer, damit die Mitarbeiter überhaupt erstmal auch diese gute Qualität abliefern wollen,
damit
wir nicht ständig kontrollieren müssen. Und das waren letztendlich vier Hauptaspekte, die wir uns angeschaut haben. Das war einmal das Thema Vision und Mission. Und ich kann es nur immer wieder sagen, da fängt alles an. Das ist das Zentralste, weil da kommen die Emotionen her. Nicht nur für dich als Unternehmer, sondern auch für deine Mitarbeiter hoffentlich. Der zweite Aspekt, die Core Values, also die Definition der Werte, die du im Unternehmen kommuniziert haben möchtest und natürlich, was viel wichtiger ist, gelebt haben möchtest. Also was sind die Werte, nach denen sich Verhaltensweisen, aber auch Meetingstrukturen, aber auch Produktentwicklung, aber auch der Sales orientiert im Team. Und der dritte Aspekt ist, wie könntest du deine Kontrolle noch besser abgeben, indem du nämlich deine Mitarbeiter mehr in die Motivation bringst, indem du eine Bewusstheit hast und sie auch dabei unterstützt auf diesem Weg, dass sie ihre eigenen Ziele und Wünsche sich durch ihre Tätigkeiten dein Unternehmen erfüllen können. Also der Ziehvater dieses Gedankens ist ja so ein bisschen das Buch The Big Five for Life. Darüber hat man ganz kurz gesprochen. Und der vierte Aspekt, den wir im ersten Teil besprochen haben, war zu gucken, und ich liebe diesen Part, weil er einfach, also für die meisten Unternehmer, die wir auch im Coaching haben, wirklich eine Erleuchtung ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie leuchten, haben leuchtende Augen vor Strahlen, weil sie plötzlich verstehen, warum bestimmte Mitarbeiter nicht funktionieren. Und letztendlich geht es darum, welche Strukturen darfst du mal analysiert haben, um zu wissen, was sind die sogenannten Metaprogramme oder auch unbewussten Motivationsstrategien, in welchem Kontext sich dieser Mitarbeiter wohlfühlen kann, wenn er diesen oder jenen Job hat. Genau. Das war der erste Teil. Jo, dann hatten wir den zweiten Teil. Da ging es ja schwerpunktmäßig genau dann mehr um die Organisation, die Prozesse und die Aufgabenverteilung und auch das Organigramm. Das heißt, hier war der erste Aspekt und du darfst ja für dich jetzt gerade dieses Wiederholen mal als Checkliste nehmen. Hast du denn diese Themen auch schon für dich bearbeitet? Ich weiß, das ist in einer Woche nicht machbar, aber du darfst jetzt zumindest gucken, okay, wo ist noch Potenzial? Weil wenn du das Thema Kontrolle noch hast oder wenn du das Gefühl hast, du bist ständig noch im Stress, weil du so viel kontrollieren musst, nach deiner Wahrnehmung, dann hast du einfach noch Aufgaben und oder Hausaufgaben, so wie in der Schule eben. Also erster Aspekt, Organigramm. Du darfst eine Bewusstheit haben, wie ist denn die momentane Struktur in deinem Unternehmen? Welche Abteilung hast du? Welche Besetzung hast du in den Abteilungen? Gibt es dort eine Führungsebene? Gibt es vielleicht Aufgabenbereiche, die von mehreren Personen bedient werden, was immer keine gute Idee ist, weil dann keiner wirklich Verantwortung hat? Das war das Organigramm. Und da auch nochmal der Hinweis, wenn du das Ziel hättest, ist jetzt mal einfach frei, ne? Feel free. Wir hatten ja schon mal das Thema Skalieren und die ganzen negativen Glaubenssätze dazu. Aber wenn du skalieren oder wachsen möchtest, darfst du ja auch eine Vision haben, also 5 Schritte zurück, erster Punkt im ersten Teil. Wie sieht denn dein Organigramm aus, wenn du dann gewachsen bist? Weil nur das gibt dir ja auch letztendlich die Klarheit und somit eine entspannte Form von Kontrolle, welche Mitarbeiter wirst du dann noch brauchen. Also von daher auch das nochmal checken für die Vision. Wie sieht das Organigramm aus? Der zweite Punkt, mit dem wir uns beschäftigt haben, war das EAD-Prinzip. I love it. Ich glaube, das erste Mal bewusst kennengelernt 2008, als ich auf den Malediven war und das Buch Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen habe. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das EAD-Prinzip, also eliminieren, automatisieren, delegieren, kennengelernt habe. Der dritte Schritt war, dass du natürlich, wenn du mit dem Thema Kontrolle Stress hast, für dich eine entspannte Form finden darfst, damit du überhaupt weißt oder dass du, weil du überhaupt weißt, so ist es richtig, weil du überhaupt weißt, was du kontrollieren möchtest. Und nicht so, irgendwie, es läuft nicht, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich weiß nicht, wo ich genau kontrollieren darf. Auch das macht ja Stress. Ne? Also ich komme natürlich viel mehr in eine entspannte Situation, wenn ich zum Beispiel alle meine wichtigen KPIs, nehmen wir jetzt mal den Finanzbereich, wenn ich weiß, wie mein Cashflow ist, wenn ich weiß, wie mein, zwar auf täglicher Basis, wie mein Umsatz ist, was meine Ausgaben sind. Das entspannt ja das System, weil ich die Zahlen einfach kenne, als wenn ich sage, ja, irgendwie läuft's, aber irgendwie haben wir einen abnehmenden Kontostand, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also du darfst deine KPIs kennen. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit. Es ist sicherlich, ich sag mal, abteilungs- und auch persönlichkeitsabhängig, ob es die Mitarbeiter und auch die Frage, wie du es tust, wenn du deine Mitarbeiter kontrollieren möchtest über die KPIs, aber es ist natürlich auch eine Feedback-Methode. Und ich glaube, es gibt auch den Mitarbeitern einfach eine Sicherheit, wenn sie wissen, woran sie sind. Ja, klar, im Sales ist es sehr, sehr einfach. Im kreativen Part, jetzt nehmen wir mal Marketing, dann wäre vielleicht eher sowas wie KPIs, okay, wie viel Trustpilot-Bewertung bekommen wir? Wie viel Downloads haben wir bei dem Podcast? Wie viel YouTube-Videos laden wir in der Woche hoch? Oder wie viel Reels bei Instagram? Genau, yes. Und letzter Punkt, vierte vom zweiten Teil, Deep Dives anhand der EKS-Methode. Also, dass wir, natürlich dürfen wir als Unternehmer kontrollieren, aber eben nicht ständig alles, sondern immer nur da gucken, wo ist der größte Engpass. Wir hatten das Metapher mit der Pflanze genommen, wo die Besitzer im Urlaub sind und Wasser der Engpass ist und dann kann die Pflanze nicht wachsen. Und dementsprechend, wenn du merkst, aha, jetzt gibt's gerade in der Abteilung einen Engpass, dort kurz als Unterstützer mit dabei sein und einen Deep Dive zu machen, woran könnte es liegen. Genau, das war Teil 1 und Teil 2. Und heute geht es um dich.
Ja, ich finde auch, die heutige Folge ist so ein bisschen die Auflösung für den Titel dieser Reihe. Wir hatten ja uns im ersten Teil angeschaut, ne, was brauchen die Mitarbeiter, dass sie gute Qualität abliefern wollen, dann die Strukturen und jetzt, warum heißt das eigentlich Kontrollfalle? Ja, weil es oft diesen Satz gibt, naja, macht ja keiner so gut wie ich und wir kommen nicht drum herum. Es hat auch wieder etwas mit dir höchstwahrscheinlich zu tun, lieber Zuhörer, Unternehmer, in der Kontrollfalle zu sein. Und was genau die Kontrollfalle denn ist, welche Muster dahin stecken, Zlatko, das schauen wir uns heute an.
Ja.
Was sind denn das für Muster, die dahinter stecken können?
Also sehr, sehr unterschiedlich. Das, was ich gerade sehr intensiv jetzt nochmal in unser Ironmind Namibia Bootcamp erleben durfte bei den 8 Unternehmern, dass gerade wenn wir das Thema Kontrolle haben, ist natürlich eine in allen, die wir in diesem Schul- und Bildungssystem groß geworden sind, aber auch schon vorher von den Eltern, weil sie ja auch in dem System groß geworden sind, tief implementierte Angst vor Fehlern. Mhm. Wir haben einfach eine komplett negative Konnotation von Fehlern leider gelernt. Und das, was dieser spannende Weg ist, und das ist wirklich ein komplettes Umlernen, wie wenn du Rechtshänder bist und darfst jetzt Linkshänder werden, so um eine Metapher zu nehmen, eine Freude an den Fehler zu entwickeln. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur noch Fehler machen möchte, nur dieser entspannte Umgang mit Fehlern. So, das ist der eine Punkt. Also die Fehlerangst. Der zweite ist grundsätzlich ja, und das kannst du auf einer kleinen Ebene aufhängen, aber auch auf einer ganz, ganz großen Chunk-Ebene hochheben, nämlich wie bist du in deinem Leben als Mensch zum Thema Vertrauen aufgestellt? So, da kannst du anfangen, wie sehr vertraust du dir selber? Also was ich immer sage, wenn du selber für dich einen Plan hast oder Dinge dir vornimmst und du hältst sie nicht ein, zeigst du dir unbewusst, dass du dir selber ja nicht mehr vertrauen kannst. Und dann wird die Herausforderung sehr, sehr stark sein, dass du dann natürlich plötzlich in Leichtigkeit anderen Menschen vertraust. Wenn du selber auf täglicher Basis sogar eventuell selber die Erfahrung machst, ich kann mir selber nicht mal trauen. Also zum Beispiel, du sagst, okay, ich möchte mich gesund ernähren und du schiebst dir trotzdem jeden Tag wieder ein Stück Kuchen rein.
Ja.
Ne? Also das Thema Selbstwirksamkeit ist für mich ganz eng auch mit dem Thema Selbstvertrauen oder auch Selbstbewusstheit verknüpft. So, der dritte Aspekt ist, wir haben, und das ist eines der wichtigsten Bedürfnisse und das ist auch vollkommen okay, wir haben ein Bedürfnis und das ist Paradoxon oder ist ein paradoxes Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch das Bedürfnis nach Unsicherheit, nehmen wir einen positiv besetzten Begriff, Abenteuer.
Mhm.
Ja, du könntest auch sagen Kontinuität oder Abwechslung, geht in die gleiche Richtung. Aber wir haben dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Also jemand, der als Kind zum Beispiel in einem Elternhaus groß ist, der nie wirkliche Sicherheit, sowohl emotionale Sicherheit als auch vielleicht physische Sicherheit, weil er ständig geschlagen wurde, wird ein sehr, sehr starkes Bedürfnis als Erwachsener sein, alles kontrollieren zu wollen.
Mhm.
Ja, und ständig sozusagen sehr viel Energie verbrauchen, sensitiv zu sein, wenn etwas aus den Fugen gerät. Also ich habe dieses Beispiel bei einem Kunden, der einfach in einem Elternhaus groß geworden ist, wo er wie ein Seismograf war, wenn der Vater nach Hause gekommen ist, wie ist Vater heute drauf? Ist er schon jetzt betrunken? Oder ist er wieder aggressiv? Wird er mich und meine Mutter wieder schlagen oder nicht?
Mhm.
Und hat innerhalb von Sekundenbruchteilen sozusagen unbewusst natürlich als Kind wahrnehmen können, okay, heute kann ich entspannt im Wohnzimmer bleiben oder jetzt ist es besser, schnell rauszugehen und da mit anderen Kindern zu spielen. So, das ist ist natürlich eine furchtbare Kindheit. Auf der anderen Seite ist es eine Gabe, die indirekt geschenkt wird, wenn du es so bezeichnen möchtest. Du bist sehr empathisch. Du nimmst sehr, sehr schnell Dinge wahr. Aber nochmal, es ist natürlich extrem angstbesetzt. Und das Thema, ich habe keine Sicherheit in meinen eigenen vier Wänden, wird dich immer noch begleiten, auch als erwachsener Mensch. So, das heißt, dass die Überreaktion kann, muss nicht, aber kann sehr stark sein, dass du alles kontrollieren möchtest. Ein vierter Punkt, den wir natürlich bei Unternehmern sehr, sehr häufig vorfinden, und das ist ja auch, nochmal, es ist ja nichts gut oder schlecht, nur wir dürfen uns einfach dieser Bipolarität bewusst sein, ich will ja vieles sehr, sehr gut machen. So, und das ist ja auch der Grund, warum ich eventuell als Unternehmer erfolgreich bin, weil ich einfach bestimmte Dinge sehr, sehr, sehr gut mache und besser mache als viele, viele anderen auf dem Markt.
Mhm.
So, da ist natürlich der Wille und der Wunsch nach Perfektion immer mit dabei. Nur, da ist die Frage, wie viel perfekt darf es sein oder wie unperfekt darf das Produkt oder die Dienstleistung das Unternehmen verlassen oder auch die Kommunikation. Und da haben aufgrund auch wieder, erster Aspekt, Fehlerangst, viele eine übersteigerte Form von, es muss alles perfekt sein.
Mhm.
Deswegen können sie nicht loslassen und deswegen kontrollieren sie jede E-Mail, die von Mitarbeitern rausgeht, um als mal ein Beispiel zu nennen eventuell.
Ja.
Ein fünfter Punkt, den sehe ich jetzt nicht so stark, bisher zumindest bei unseren Kunden, dass ich ständig bemüht bin, andere nicht zu belasten.
Ja.
Und der ist natürlich schräg als Unternehmer, ne? Also wenn du sagen, dann brauchst du nicht Unternehmer werden, dann bleib doch gleich selbstständig, wenn du ständig Angst hättest, andere nicht zu überfordern oder dass du ständig ihnen helfen möchtest.
Ja.
Ich sehe den eher sozial, dass du vielleicht ein Unternehmer sein könntest und das wäre jetzt nicht zum Thema Kontrolle. Das wäre vielleicht eher so zu dem Thema Harmonie, ja, im Unternehmen. Wie viel Familie möchtest du sein? Wäre auch mal vielleicht ein spannendes Thema für später.
Mhm.
Also den fühle ich gerade witzigerweise nicht, auch wenn ich ihn aufgeschrieben habe. Aber that's, ja,
Process. Ach so, vielleicht kommt dir nachher noch eine Inspiration, wenn wir die anderen.
Seltener Selbstwert haben wir noch als letzten Punkt. Ich überlege gerade, also je mehr ich natürlich meinen eigenen Selbstwert kenne, desto eher werde ich genauso das auch übertragen, dass die anderen Menschen es auch kennen und vielleicht und manchmal fälschlicherweise, aber das ist Teil des Deals, vorannehmen, dass die anderen ja auch wissen, was sie können. Dann wäre das für mich aber eher sogar, wenn ich sehr viel Selbstwert hätte, etwas, das ich weniger kontrolliere. Das heißt, wenn ich, und das ist der Punkt, und das ist erstaunlich, selbst bei Multimillionen-Unternehmern immer wieder vorzufinden, dass sie Kompensationen gefunden haben, ihren mangelnden Selbstwert dementsprechend in die richtige Richtung zu bringen, für sie gefühlt, aber nicht richtig ist, nämlich sie kompensieren etwas.
Hm.
So, und dann wäre natürlich, wenn ich selber keinen hohen Selbstwert hätte, das Thema Kontrolle auch wieder ein Aspekt.
Ja,
absolut.
So, na dann schauen wir uns mal, also wir haben uns vier rausgesucht, die wir jetzt ein bisschen genauer uns anschauen. Das erste wäre dann das Thema, ich habe Muster jetzt hier genannt, Vertrauen. Was genau kannst du uns noch erzählen zum Thema Vertrauen, wenn wir jetzt damit einsteigen?
Naja, ein Unternehmer, der eine Kontrollsucht, ob wir jetzt diesen Begriff so stark nehmen, aber nehmen wir den einfach mal. Also zu viel Kontrolle in seinem Leben wahrnimmt, was ihn stresst oder ihm Energie raubt, um es mal einfach ein bisschen sanfter zu formulieren, Sucht ist ja schon ein sehr harter Begriff, könnte eine der Ursachen sein, dass, wie vorhin auch schon kurz angedeutet, es Situationen in der Kindheit gab, die dir genau eben dieses Gefühl von Sicherheit nicht geben konnten. Und wir hatten einen Unternehmerkunden, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, dieses Jahr wird er irgendwie über 10 Millionen Umsatz machen. Also da ist er ja schon in dem Mittelstand ganz weit vorne mit dabei.
Ja,
klar gibt es Unternehmen, die da mehr machen. Aber wenn wir uns die Statistik angucken, schaffen es ja, ich glaube, irgendwie 95% nicht über eine Million im Mittelstand. Von daher ist er da schon ganz gut unterwegs. Und er hat sich selber auch immer als sehr, sehr kontrollierend, auch als perfektionistisch bezeichnet. Und wir haben mal geguckt, wo könnte das herkommen? Und ich habe mit ihm eine Timeline-Arbeit gemacht. Das ist eine Methodik aus dem NLP. Und es kam plötzlich raus, als er eben, ich glaube, es war 11 Jahre oder so, hat er seinen Vater verloren, beziehungsweise ist Vater gegangen. Und plötzlich musste er als größerer Bruder die Kontrolle übernehmen und die Sicherheit geben in der Familie. Das heißt, er war plötzlich der Ersatzvater. So, das heißt, dieser völlige Verlust von einer sicherheitgebenden Instanz in dem Familiengefüge hat ihn geprägt. Natürlich, und das ist ja das, ne, das, was wir einfach beleuchten dürfen, daraus entwickelt sich ja auch eine Stärke. Also deswegen ist er ja auch, sag mal, sehr selbstbewusst, dadurch ist er sehr unternehmerisch, dadurch geht er seinen eigenen Weg.
Ja.
Und gleichzeitig hat er eben bisher, und das durften wir wunderbar auflösen, das in der vorletzten Woche, diese Kontrollsucht und auch diese Anspannung dabei und diesen Stress. Und das war so schön zu sehen in diesem Prozess, den wir durchlaufen sind, wie sich seine Gesichtszüge sowas von entspannt haben. Natürlich sind auch Tränen gelaufen, weil er einfach nochmal dieses, ja, auch schon irgendwie in einer gewissen Form von Trauma erlebt hat und das nochmal plötzlich präsent war, was er gar nicht mehr so präsent hatte nach den Jahrzehnten. Und diese Anspannung plötzlich von ihm fiel. Ja, war schön zu sehen.
Was mache ich denn, wenn ich feststelle, wow, es fällt mir schwer zu vertrauen?
Also gibt es mehrere Möglichkeiten, ne? Was ich im Coaching-Prozess natürlich immer gucke, okay, wo die Ressourcen sind da. Das ist sozusagen meine Vorannahme. Ja. So, jeder von uns wird irgendwie Situationen erlebt haben, wo er im Vertrauen war. Und das ist dann in meiner Welt die Aufgabe für mich als Coach, genau diese Ressourcen anzuzapfen, neue bewusst zu machen und natürlich auch zu verstärken. Weil ich, und das ist auch eine Vorannahme, natürlich denke, dass das Gehirn manchmal, was es ständig tut, nämlich bewertet, aber manchmal eine Bewertung gibt, die keinen Sinn ergibt. Und um diese Bewertung, wir nennen es Reframen, also nochmal zu verändern, darf ich eventuell zum Beispiel, wie vorhin bei dem anderen Beispiel über eine Timeline-Arbeit, einfach mal Situationen anzapfen, wo dieses Vertrauen da war. Ja. Und auch allein die Bewusstheit und deswegen mag ich das schon. Wir dürfen schon verstehen mit dem Verstand auf der einen Seite, was war die Ursache, aber auch emotional nochmal erleben, aber nur kurz. Also ich halte nichts davon, 7 Jahre lang Gesprächstherapie zu machen und immer wieder, was hat Mama falsch gemacht, als sie dich gepampert hat, sondern einmal, aha, das ist die Ursache, verstanden, emotional nochmal kurz durchlebt, dadurch löst sich eine ganze Menge. Das, ja, sozusagen das nervale System, was ja diese Autobahn unbewusst gebaut hat, darf mal befreit werden vom Stau, um mal diese Metapher zu nehmen, um dann eine neue Autobahn zu bauen. Und das ist dann in meiner Welt der Job des Coaching-Prozesses und entsprechender Methoden, den Menschen wieder in den ressourcenvollen Zustand zu bringen. Weil Vertrauen ist da. Es gab und gibt genug Situationen im Leben, wo jemand irgendwie vertraut hat. Und wenn es manchmal nur wenige waren, aber auch das ist eine Ressource, die wir nutzen können.
Ja.
Also nochmal vielleicht zusammengefasst zum Thema Vertrauen. Verantwortung bei den Mitarbeitern entsteht durch Vertrauen. Und natürlich auch Vertrauen auf beidseitiger Ebene durch Intelligenz. Also je intelligenter das Team, desto mehr Vertrauen.
Mhm.
Ja, wenn du Dumpfbacken dabei hast, dann wird es schwierig mit dem Vertrauen, der wird das schon machen.
Ja.
Und es ist natürlich auch eine grundsätzliche Einstellung und das ist dann wieder Teil der Persönlichkeitsentwicklung des Teams, dass ich einfach davon ausgehe, jeder Mitarbeiter handelt aus seiner besten Option und er macht es so gut, wie er kann. Mhm. Und es ist okay, wenn wir Fehler machen. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, ich darf ja schauen, was triggert mich. Also was ist das eigene Thema dabei? Das heißt, Fehler, die passieren oder wo ich plötzlich in so eine Kontrollsucht falle, um die mal so zu benennen, reinfalle, könnten ja auch ein Hinweis sein für die eigene Thematik. Aha, da gibt es etwas, was mich triggert. Mhm. Da darf ich einfach genau hinschauen, wie wir es vorhin beschrieben haben. Meistens, aus meiner Erfahrung, sind es einfach mal einmalige Kindheitserlebnisse, die irgendwas getriggert haben, emotional intensiv ein Erlebnis haben, durchleben lassen, um es dann aufzulösen. Das ist die Idee, dass wir es auflösen, dass wir uns davon befreien. Ja, genau.
Ja, okay, Thema Sicherheit.
Sicherheit und Kontrolle hängen natürlich sehr eng beieinander. Mhm. Also nochmal, Kontrolle ist ja nicht gut oder schlecht. Mhm. Punkt. Ich halte Kontrolle für eine ganz normale Tätigkeit im Unternehmerleben, aber genauso auch, nehmen wir ein Beispiel, ein anderer Kontext, ne? Ich habe meine Trainingseinheiten kontrolliert. Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Ich habe geguckt, bin ich schneller geworden? Hatte ich eine geringere Herzfrequenz? Hatte ich bei gleicher Herzfrequenz eine höhere Wattleistung beim Radfahren? War meine Durchschnittsgeschwindigkeit beim Laufen bei welchen Konditionen und Wetterbedingungen oder Ernährungsweisen anders? So, von daher, Kontrolle ist gut. Es gibt mir Feedback. Es gibt mir Feedback. Ist das, was ich da messe, einzahlend auf das Ziel, was ein Zwischenstep ist für meine große Vision? Mhm. Punkt. Also von daher ist Kontrolle überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, ich halte es für einen wichtigen Prozess, Teil des Unternehmens. Und ich darf mir gleichzeitig bewusst werden, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei dem Thema, ist Kontrolle etwas, was mich stresst oder was mir Spaß macht?
Mhm.
Ja, also tue ich die Kontrolle mit Freude und Leichtigkeit, allein als Unternehmer für mich oder auch in der Zusammenarbeit in den Meetings zum Beispiel mit meinem Team, oder ist es etwas, was mich stresst? Und dann natürlich einmal, ist es der Prozess, der mich stresst, oder ist es das Ergebnis, was mich stresst? So, wenn es das Ergebnis, was mich stresst, ist es ja ein Hinweis, dass da was nicht stimmt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Cashflow-Entwicklung mir anschaue und ich sehe Zahlen, die irgendwie nicht angenehm sind, vielleicht sogar eine rote Zahl, natürlich kann das sein, dass das, und auch da ist die Schwelle unterschiedlich, den einen oder Unternehmern irgendwie auf eine gewisse Art und Weise stressen sollte auch, weil wenn die roten Zahlen zu lange bleiben, dann ist das Unternehmen nicht mehr da. Mhm. Also einer meiner damaligen Marketing-Mentoren hat einmal gesagt, ein Unternehmen ist nur dann ein gesundes Unternehmen, wenn es schwarze Zahlen schreibt. Mhm. So, der ist ganz nüchtern betrachtet. Mhm. Klar, weil dein Unternehmen existiert nur, wenn du schwarze Zahlen schreibst. Mhm. Also auf Dauer rote Zahlen, also zumindest im Mittelstand und nicht auf vielleicht Konzernebene, da geht das nicht so. Da solle, ja, bei den anderen kannst du vielleicht nochmal Aktien verkaufen oder so oder andere Dinge spielen, aber im Mittelstand wirst du auch schneller bestraft als Konzern, als wenn du mal zu lange rote Zahlen schreibst. Da gibt es dann keine Unterstützung vom Staat.
So, das Thema Perfektionismus. Viele Unternehmer haben ja Perfektionismus und wollen alles perfekt machen. Ist das nicht auch notwendig für das Unternehmen, wie du es vorhin schon ein bisschen angeteasert hattest?
Ja, wie gesagt, es ist in meiner Welt ist eine Frage der Balance. Natürlich darf ich Dinge kontrollieren und ich darf auf eine gewisse Art und Weise Dinge auch perfekt machen, nämlich gut machen oder exzellent machen. Na, also ich glaube, wenn wir irgendwie bei 100 iPhones 10 iPhones dabei hätten, wo die Kamera nicht richtig funktioniert, dann würde das Unternehmen nicht funktionieren. Von daher darf das schon auf eine gewisse Art und Weise perfekt sein und keine Fehler haben. Nur manche haben natürlich eine übersteigerte Form, also wo dann eben wirklich jede E-Mail kontrolliert wird, um das Beispiel zu nennen. Mhm. Das, was wir ja verstehen wollen, nochmal, perfekt ist gut, Perfektionismus, Ismus, alles, auch das hat man, glaube ich, schon mal in der vorigen Folge kurz gesagt, alles, wo Ismus dran hängt, ist ein Hinweis vielleicht auf krank.
Ja.
Ja, ist übertrieben. So, und ich bin ein Fan von Pareto. Und das ist das, was auch viele sehr erfolgreiche Unternehmer immer wieder sagen in ihren Biografien oder auch Autobiografien, dass sie den Mut hatten, etwas unperfekt rauszubringen. Also dieses Pareto-Prinzip letztendlich. Ne? Wenn das Produkt 80% Qualität hat beim ersten Mal, ist es okay. Und dann kommt der Lernweg, wo ich dann sage, aha, ich kriege Feedback von meinen Kunden, dass es noch nicht zu 100% ist und darf das dementsprechend kontrollieren. Dass es halt irgendwann natürlich 100% sein darf, damit zum Beispiel, was ich mag, dass ich, wenn ich im Flieger sitze, dass das zu 100% perfekt funktioniert, ist schon eine gute Idee. Nur auch da wieder, selbst die Wegstrecke eines Flugzeuges Ja, also ein Flugzeug, ja, was, ich sag mal, von Hamburg nach New York fliegt, ist ja zu, ich habe meine Zahl gelesen, zu 99% nicht on track.
Mhm.
Also es ist ein Großteil des Weges nicht auf der Ideallinie.
Oh.
Aber es, okay, kommt in New York an. Was ich gut finde.
Okay.
Also von daher, in welchem Bereich ist perfekt sein wichtig?
Ja.
Ja. Also zum Beispiel die Funktionalität des Flugzeuges. Mhm. Ist der Service auf dem Flugzeug gut und perfekt? Je nachdem, in welcher Klasse du fährst vielleicht oder fliegst. Also selbst bei der Dienstleistung, ich fliege in einem Flieger, hast du Bereiche, da erwarten wir 100% perfekt sein. Und es gibt Bereiche, die aber dazugehören, wo es unterirdisch schlecht sein, ja, kann. Und trotzdem sind wir froh, dass wir in New York landen, um, ja, das Beispiel zu nehmen. Ja.
Ist auch also, immer ab, kontextabhängig, ne? Also genau, für der Service in der zweiten Klasse wird nicht so sein wie in der ersten, aber für diesen Kontext kann er quasi perfekt sein. Für die Ressourcen, die da sind.
Genau. Also. Und auch für das, was du ja zahlst, ne? So, und wenn das? Du jetzt ein Smartphone kaufen würdest für 1 Euro, würdest du nicht alles so perfekt erwarten, wie wenn du 1000 Euro investierst.
Genau.
So, wenn ich in der Economy sitze oder Holzklasse, dann erwarte ich gar nicht so viel Service. Wenn aber jetzt diese Servicequalität in der ersten Klasse vielleicht sogar oder in der Business Class geliefert werden würde, wäre ich wahrscheinlich mega entrüstet.
Mhm.
Also von daher ist es auch immer kontextabhängig. Ja. Und auch nochmal als dritten Punkt wirklich zum Thema Perfektionismus. Und ich mag einfach diese, das ist eine der zentralen Vorannahmen im NLP. Und das nimmt so ein bisschen diese Bewertung und auch damit einhergehenden negativen Emotionen weg, dass Fehler einfach nur Feedback sind.
Hm. Ja,
wenn ich sage, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ist einfach nur Feedback. Zum Beispiel, ich darf nochmal lernen.
Ja.
Oder ich darf nochmal eine Brainstorming-Schleife drehen in meinem Unternehmen. Oder wenn ich Feedback oder einen Fehler gemacht habe beim Kunden, ist es Feedback, dass vielleicht der Prozess noch nicht hundertprozentig funktioniert. Ja. Also von daher,
ja,
coole Chancen zum Lernen. Ja, oder auch ein Storno. So, wie gehst du damit um? Den kannst du wunderbar verwerten für was Positives. Ja, ja. Zum Beispiel, was wir ja auch teilweise machen, wenn ich jetzt oder jemand sich beschwert, einfach oder anrufen. Anrufen, hey, was haben wir falsch gemacht? Wie können wir dich unterstützen? Was würdest du gerne beim nächsten Mal wünschen? Okay, danke schön fürs Feedback. Und dann gibst du dem Kunden noch ein schönes Geschenk einfach für seine Zeit und alles ist gut.
Ja.
Oder bist du gleich jemand, der dann Rechtsanwalt holt, ja, und sagt, das lasse ich so nicht stehen. Und den Punkt hatten wir auch schon mal, ich glaube in der ersten Folge war das sogar, Thema Chunk-Ebene, also auf welcher Instanz, auf welcher Informationskomplexität gehst du in die Kontrolle? Ja, gehst du bei jeder einzelnen Rechnung und guckst dir jeden Buchstaben an oder guckst du dir, ob die Umsätze stimmen in deinem, ja, Unternehmen? So, das, ja, wäre die Chunk-Ebene. Ja, also wie komplex ist die Informationsfülle, die du als Unternehmer kontrollieren möchtest. Und meine Idee wäre eher weit oben, eher aus der Adlerperspektive, sich die großen Chunks, also die großen Informationsblöcke anschauen. Ja, also zum Beispiel Marketing, okay, wie viel neue Leads haben wir generiert? Sales, okay, wie war die Anzahl der Kunden, die wir abgeschlossen haben? Finanzen, okay, wie ist der Cashflow? Wie ist die Cashflow-Entwicklung? Wie ist Umsatz? Wie ist Kostenstruktur? Wie groß ist der Rohertrag? Und dann vielleicht noch im Thema, ja, nehmen wir es Marketing, Social Media, wie ist die Followerzahl, Punkt.
Mhm.
Ich könnte natürlich jetzt als Geschäftsführer meine Agentur extrem kontrollieren, dass ich mir jeden einzelnen Post angucke und jeden Text durchlese.
Mhm.
Nur, dann hätten wir keine Zeit für diesen Podcast.
Ja, das wäre sehr schade.
Ja, finde ich auch.
Okay, jetzt hätten wir doch das Helfersyndrom. Kommt dir da spontan noch was? Was wäre am Anfang eingeleitet hatten?
Ja, der ist wirklich, der ist sehr, sehr spannend, weil er wirklich, ich sag mal, von hinten über die Ecke, obenrum quergeschossen kam. Und zwar hatten wir das Thema Namibia bei einem Teilnehmer. Ah, Slatko, ich prokrastiniere immer.
Mhm.
Und beim Prokrastinieren könnte ja auch ein Aspekt davon Teil sein, dass ich viele Dinge einfach zu viel kontrolliere.
Hm.
Nur der war es nicht, aber es hat so ein bisschen, ist jetzt vielleicht nicht ganz Kontrolle, aber schon irgendwie auch. Also nochmal zurück. Das Thema war, Slatko, ich habe so viele Aufgaben, die ich prokrastiniere. Da habe ich dann gefragt, naja, wie kommt es denn, also einmal, wie viel Zeit nimmst du dir für diese Aufgaben, wo du prokrastinierst? Und wie kommt es, dass du zu viele Aufgaben hast? Das ist für mich immer der erste Schritt. Was sind deine Aufgabenfelder? Das Thema, was dahinter war, jetzt mal ein bisschen abzukürzen, war, er nimmt zu viele Kunden an, denen er helfen möchte.
Ja, ja.
Ja, so. Das war das Thema. Also er konnte letztendlich nicht Nein sagen.
Mhm.
Und das Thema, was dahinter stand, und das ist entstanden auf einer 4-stündigen Busfahrt, wo Teilnehmer hatten die Möglichkeit, mit mir dann einfach ein 1:1 gehen. Das Thema, was dahinter stand, war letztendlich, dass er seinem Vater damals, der in die Insolvenz gerutscht ist, nicht helfen konnte.
Mhm.
Von daher war dieser Versuch, allen möglichen potenziellen Neukunden zu helfen, ein irgendwie schon auch, also natürlich wunderbar liebevoller, aber verzweifelter Versuch im Nachgang, seinem Vater zu helfen, was ihm damals sozusagen nicht gegönnt war, weil der Vater es abgelehnt hat, dass er die Unterstützung von seinem Sohn bekommt. So, das ist der Punkt, den finde ich, es war einfach schön zu sehen, wie sich das aufgelöst hat. Und der andere Punkt ist, wo ich einfach für mich wieder erkannt habe als Coach, wir sind viel zu oft auf der Symptomebene unterwegs und gucken nicht wirklich, was ist die Ursache. Und das ist manchmal über 3 Ebenen versteckt. Also das Unbewusste ist so trickreich und spielt so gern über Bande, dass wir den mit dem bewussten Verstand selber, und das ist eben der Aspekt von Coaching, warum es so wertvoll ist, immer wieder auch mal eine Perspektive von außen zu bekommen und andere Fragen gestellt zu bekommen, auf die ich gar nicht selber kommen würde, mir zu stellen, dieses aufzulösen. So, das heißt, ich prokrastiniere, ich will aber alles trotzdem festhalten und selber machen. Ne? Also das letztendlich war das Thema, was damit einherging, war, ich konnte nicht loslassen. Ich konnte Aufgaben nicht an andere Mitarbeiter geben, weil ich selber helfen wollte.
Ja. Ja.
Und der Ursprung war eben genau diese Situation als Sohn, der miterleben durfte, wie das Unternehmen und sagen auch die Familienkrise, die damit entstand, er selber nicht heilen konnte. Und die Aufgabe, die dann eben im nächsten Step war und ist, also wir treffen uns auch nochmal, ist genau diese Situation zu heilen. Ja. Dass das abgeschlossen werden darf und dass dieses unbewusste Muster, nochmal ganz wichtig, ist ja nicht bewusst, sondern dieses unbewusste Muster, dessen er sich vorher gar nicht bewusst war. Ne? Also das war wirklich, es flossen die Tränen und wo ich dann immer sage, yippie, jetzt löst sich gerade etwas. Wir haben einen Riesensprung gerade gemacht, dementsprechend dann auflösen darf.
Ja. Ja. So, bleibt noch die konkrete Hausaufgabe für die Woche, für unsere Zuhörer.
Ja, jetzt überstimme ich aus einer kalten Hausaufgabe. Hör dir 1, 2, 3 an und mach deine Hausaufgaben von Teil 1, 2 und 3.
Wow. Ich überlege halt, dass man vielleicht, also kommt mir, du hast mich vorhin angesprochen, ne, beim Vertrauen,
ja,
dass es Momente gibt, wo man ja schon vertraut hat im Leben und dass man sich vielleicht irgendwie, Mann, dass ein Unternehmer, der zuhört, sich, wenn so ein Punkt ansteht, dass er ja was abgeben könnte, aber nicht so das Vertrauen hat, dann mal innezuhalten, okay, das wenigstens mal wahrzunehmen, okay, ich vertraue jetzt hier nicht, ne? Diese erste Bewusstwerdung,
ja, ja,
dieses,
ja,
finde ich sehr oft ganz spannend. Hatten wir auch oft im Podcast, dass dieses Gewahrwerden dessen, was in einem ist, immer eine schöne Sache ist. Ja.
Die Hausaufgabe ist, werd achtsamer bezüglich deiner Sensationen oder Empfindungen, die du in deinem Körper wahrnimmst.
Ja.
So, wo ich ja immer sage, meine Grundannahme ist, dass wir diesen Kompass in unserem System haben, fühlt sich kacke an oder fühlt sich gut an.
Mhm.
So, und wenn ich merke, fühlt sich kacke an, dann einfach innezuhalten und sagen, okay, was ist jetzt gerade Thema? Und das verlangt natürlich eine extreme Bewusstheit, die, ja, ich gebe es zu, auch mir, für mich eine Herausforderung darstellt, wenn du einfach als Unternehmer so viel Jonglierbälle in der Luft halten darfst. Ne? So, deswegen ist Meditation, deswegen ist Entspannung so elementar, deswegen sind Auszeiten so wichtig. Also Hausaufgabe wäre, wenn du merkst, du hast hier einfach ein Thema, meine ganz klare Empfehlung, hol dir Unterstützung. Weil nochmal, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, das Unbewusste ist so tricky, und ich kann da für mich selber ja auch aus meiner Erfahrung sprechen, ich bin mir ja auch oft selber nicht auf die Schliche gekommen. Und das ist einfach wertvoll, wenn du einen Coach hast, der einfach mal andere Fragen stellt aus einer anderen Perspektive, mit Erfahrung von Tausenden von Coachings mit Unternehmern. Und wir natürlich auch bei uns im Unternehmen Ironman so viel Erfahrung gesammelt haben und sammeln durften, dadurch, dass die Menschen sich so wunderbar uns öffnen und sich so viel lösen darf und so viel Transformationen, dass wir eine Idee relativ schnell haben, was ist die Struktur hinter der Struktur.
So gute Fragen und Methoden, das ist einfach wie so ein Schlüsselband.
Ja.
So eine Frage kann ein Schlüssel sein, wo dann, wow, stimmt. Jetzt ergibt Sinn.
Das ist, wir hatten es am Sonntag erlebt, ne, als wir unser Webinar hatten, ist jetzt schon ein paar Wochen her, mit dem 24-jährigen jungen Kerl, der eben zu uns kam ins Webinar und meinte, er hätte ein ärztliches Attest vom Psychologen, dass er Depressionen hätte. Wo ich mich ja schon schwer tue, so eine generalisierende, ich sag mal, Schwamm drüber Bezeichnung zu akzeptieren. Und durch das, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ging. Du warst ja dabei, 5 Minuten oder irgendwie sowas. Also durch ein paar Fragen war plötzlich, also war für mich sichtbar, haben sich die Gesichtszüge komplett verändert und plötzlich so eine Leichtigkeit, schon fast so ein verschmunzeltes Grinsen im Gesicht, so, scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Ja, also und das war jetzt gar nicht negativ, sondern die Frage, die ich mir gestellt habe, naja, was ist denn der Nutzen davon, dass du glaubst, dass du Depressionen hast? Und so hat er sich die Frage noch nie gestellt und sicherlich auch keiner der Ärzte, weil sie wollten ihm irgendwelche Psychopharmaka verkaufen. Und das Thema war, er hat sich durch seine Depressionen Zeitraum erschaffen, über sein Leben nachzudenken, ob das, was er gerade tut, wirklich das ist, was er machen möchte. Und das ist das, was ich meine, das Unbewusste ist so tricky, es erschafft manchmal auch Krankheiten, damit wir einen Weg finden, unserer Lebensaufgabe, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen hochchunken wollen, auf esoterischer Ebene, unserer Lebensaufgabe zu folgen. Ja, ob das jetzt Depression ist, ob das Burnout ist oder ob das Krebserkrankungen sind, in meiner Welt ist das ein Symptom. Die Ursache liegt woanders. Und das, was unsere, leider moderne, manchmal bin ich sehr froh, dass wir die moderne Medizin haben, sie hat wunderbare Erfolge in den letzten Jahrzehnten erreichen können, nur gleichzeitig ist sie auch extrem limitiert in der Denke von, okay, wir gucken uns mal die Ursache an. Ja, also Klassiker, was ich immer gerne nehme, wenn du Cortisol bekommst, dann darfst du nochmal einen neuen Arzt suchen. Ja, es ist manchmal sinnvoll, Cortison zu nehmen, aber in meiner Welt nur in Ausnahmefällen und nicht so massenweise, wie es verschrieben wird. Also von daher meine Einladung, nutzt doch einfach mal die Möglichkeit, mit meinem Chefcoach, eine 360-Grad-Analyse oder meinem Chefcoach-Team, sind ja drei, einfach mal dir eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, eine komplette 360-Grad-Analyse zu machen. Und dann weißt du als Unternehmer, wo du stehst und wo du deine Potenziale hast. Und wir geben dir ganz klares, ehrliches Feedback, wo wir sehen, wo dein Engpass ist und was auch natürlich für dich notwendige Handlungsschritte wären. Das wäre meine Einladung für heute. Das ist deine Hausaufgabe, jetzt auf den Link in den Podcast zu klicken, jetzt, und dir einfach einen Termin zu buchen, in dem es nur um dich geht. Weil nochmal, den größten Hebel, den du in deinem Unternehmen im Mittelstand in meiner Welt hast, bist du. Solange du mit limitierenden Glaubenssätzen oder unbewussten limitierenden Mustern zum Thema Kontrolle oder was auch immer herumläufst, wird dein Team darunter leiden und somit auch die Dienstleistung oder das Produkt und somit dein Unternehmen.
Okay, hast du noch ein paar abschließende Worte für uns?
Ich freue mich total, weil wir machen ja diesen Podcast ohne irgendwie, ich war letztens einen Podcast mir angehört, da waren erstmal 3 Minuten Werbung vorher.
Ja.
Ich freue mich, mein lieber Podcast-Fan oder Fanin.
Faninnen.
Faninnen. Faninnen und außen. Innen und außen. Wenn du
10 Sekunden
Zeit nimmst, jetzt. Ja. Direkt nach dem Podcast. Es kostet dich nicht mal 2 Kalorien wahrscheinlich. Und du einen Kommentar und einen Like bei diesem Podcast hinterlässt und diesen Podcast, wenn du es noch nicht getan haben solltest, ihn einfach zu abonnieren. Dann bist du immer auf aktuellen Stand. Damit unterstützt du uns, unsere Mission. Und vielleicht ist dein Kommentar zu diesem Podcast der Schlüssel für einen anderen Menschen, der sagt, okay, jetzt höre ich mir den Podcast an und vielleicht bist du die Person, die letztendlich, ohne es zu wissen, die Ursache dafür ist, dass dieser Mensch keinen Herzinfarkt bekommt oder was auch immer, Burnout. Und von daher freue ich mich auf dein Feedback, ich freue mich auf deinen Kommentar. Wir freuen uns auch über eure Einsendungen von E-Mails mit Fragen. Also wir freuen uns wirklich auf jede E-Mail, die ankommt. Sei da ganz mutig und komm mit deinem Thema, was du hast, hier als sozusagen Undercover-Gast in den Podcast und stell deine Fragen. Freuen wir uns an die E-Mail. Die findest du auch in den Shownotes. In diesem Sinne wünschen wir dir noch eine schöne Woche. Danke dir, Tim, für deine wunderbaren Fragen.
Sehr gerne.
Ich durfte ohne Kontrolle herkommen. Alles war vorbereitet, um es abzuschließen. In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Health and Peace. Be an Iron Mind. Zlatko. Ciao.
Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Zlatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt, wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps, sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport, wie im Business, geht nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du mehr erfahren willst, wie der Zlatko und sein Team dabei helfen kann, deine mentale und physische Performance als Unternehmer zu steigern, als Unternehmer oder Selbstständiger mehr Fokus, Energie und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu haben, dann sichere dir jetzt deine kostenfreie Potenzialanalyse. Gehe zu iron-mind.de/Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir deinen Termin.